Jesaja Kapitel 55 unter der Überschrift Das göttliche Gnadenangebot oder auch Kommt zum lebendigen Wasser. In diesem Kapitel finden sich viele bekannte Verse, die man oft auch an der Wand hängen hat, so als Kalenderspruch. Und es sind evangelistische Verse, Trostverse, Verheißungen. Und ich möchte zunächst das Kapitel mit uns lesen. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn, deines Gottes, und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern und liebe Besucher, wir hören hier das göttliche Gnadenangebot. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Bruder Reinhold hat vorhin schon eine Parallelstelle gelesen im Neuen Testament. Und da sehen wir auch, wie der Geist Gottes wirkt, der uns hier leitet. Ich möchte es gerade noch einmal lesen, nämlich der bekannte Heilandsruf in Matthäus 11, Vers 28 folgende. Kommt her zu mir alle, so sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier im Propheten Jesaja wird gesagt, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Und im Neuen Testament wissen wir, der Herr Jesus ist das Wasser des Lebens. Er hat auch viele weitere Bezeichnungen, das Brot des Lebens, der gute Hirte, das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben, das lebendige Wort und viele andere Bezeichnungen, die ausdrücken, er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter, er ist der Tröster, er erquickt uns und stärkt uns. Und er schenkt, das drückt hier Jesaja 55 Vers 1 aus, er schenkt das wahre Lebenswasser. Jeder Mensch hat Lebensdurst. Jeder Mensch sucht nach etwas. Und wenn er an der falschen Stelle sucht, dann kommt es zur Sucht. Ja? Sucht kommt von Suchen, aber leider finden die Menschen dann das Falsche. Die Drogennadel, die Alkoholflasche, die Pornosucht, die Spielsucht, die Wettsucht, die Fußballsucht, alle möglichen Süchte, Esssucht, Fresssucht, Magersucht, Fettsucht. Man könnte jetzt sehr viele Süchte aufzählen. Mir fallen jetzt gar nicht alle ein, aber jeder möge sich prüfen, bin ich frei von solchen Bindungen oder bin ich irgendwo gefangen? Dann, du Durstiger, dann komm zum wahren Lebenswasser, zum Herrn Jesus Christus. Warum trinkst du aus löchrigen Zisternen, die kein gutes Wasser enthalten, sondern nur schon abgestanden ist und verfault? Die lebende Quelle, das ist allein unser Herr Jesus Christus und sein Wort. Darin finden wir Trost und Antwort. Wohlan, ihr Durstigen, alle sind aufgerufen zu kommen. Kommt her zum Wasser. Nun, viele Menschen kommen heute nicht mehr in Kirchen. Viele Kirchen sind auch leer gepredigt durch Bibelkritik, durch Unglaube, durch falsche Botschaften. Aber die, die wirklich noch gläubig sind, die den Herrn Jesus lieb haben, die sein Wort ernst nehmen, die sollten einladen, kommt her, auch zu unseren Versammlungen. Kommt her, ihr hört dort die rettende Botschaft von Jesus Christus. Da aber die Menschen nicht mehr herkommen, müssen wir auch zu ihnen hingehen und ihnen das Lebenswasser reichen, etwa auf der Straße, auf den Plätzen, indem wir Freiversammlungen machen, Straßenmissionen, die frohe Botschaft hinaustragen, dort, wo die Menschen sind, auf ihren Plätzen. Die Heilsame, die geht auch an Plätze, die schwierig sind, Bars und so weiter. Das ist aber nicht jedermanns Sache. Dafür brauchen wir einen speziellen Auftrag. Aber hinausgehen auf die Straßen und Plätze, das kann jeder von uns. Oder bei den Nachbarn die frohe Botschaft sagen, Traktate in die Briefkästen verteilen, also christliche Flyer und so weiter. Damit die Durstigen gesättigt werden mit dem Lebenswasser und auch die wahre Nahrung finden. Und dann steht hier so wunderbar, auch in Vers 1, die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Das klingt paradox. Die ihr kein Geld habt, kauft und esst. Nun, um da ein praktisches Beispiel zu nehmen, ich habe auch schon manche Bücher verschenkt, wenn man das jetzt so vergleichen darf, wenn Leute kein Geld hatten, dann gilt ja des einen Überfluss gleich den Mangel des anderen aus. Aber wie ist es denn bei Gott, bei der Erlösung? Die ist sehr teuer erworben worden, sehr teuer. Es gibt keine billige Gnade. Der Herr Jesus hat am Kreuz auf Golgatha sein Leben hingegeben. Es gibt nichts Kostbareres als das Leben des Gottessohnes. Aber man kann das nicht kaufen. Nicht durch Ablasszahlungen, nicht durch sonstige Leistungen, nicht durch Bußübungen, sondern es wird dem geschenkt, der mit reumütigem Herzen, mit bußbereitem Sinn zum Herrn Jesus kommt und sagt, Herr, wasche mein Herz rein durch dein Blut. Und dann wird der Herr sagen, ja, ich möchte dein Herr sein und auch dein Erlöser. Komm zu mir, werde mein Kind und ich schenke dir neues Leben. Wie gesagt, wir können uns das nicht erarbeiten. Es ist einfach ein Geschenk. So ist es gemeint. Die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kaufen soll ausdrücken, es ist nicht Billigware, sondern es ist etwas wert, sehr viel wert. Und doch wird der Kaufpreis erlassen, wenn die Menschen sagen, wir sind Bettler, das ist wahr, das war das letzte Wort, was er bei Martin Luther gefunden hat. Martin Luther hat viel Richtiges, aber auch manches Falsche gemacht, wie jeder Mensch, auch wir, wie jeder Mensch. Aber sein letztes Wort ist sehr zum Nachdenken. Wir sind Bettler, das ist wahr. Dann heißt es weiter in Vers 1, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Wein und Milch stehen hier für Überfluss. Der Wein symbolisiert auch schon das Opfer Jesu, woran wir ja am Abendmahl gedenken. Und Milch, das Land, wo Milch und Honig fließt, ja, wo Üppigkeit herrscht, wo Gott uns alles schenkt, wo es uns an nichts fehlen wird. Im himmlischen Jerusalem und auch schon im tausendjährigen Reich wird auch schon viel Segen fließen. Auch hier eine wichtige Parallelstelle zu diesem Gnadengeschenk Gottes. Und zwar ganz am Ende der Bibel, ganz am Ende der Heiligen Schrift in Offenbarung 22, Vers 17. Da lesen wir, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, hier haben wir auch wieder den Durst, der komme. Und wer da will, der es annehmen will, ist gemeint, der da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Umsonst. So großzügig und gnädig ist Gott, barmherzig und voll großer Güte, dass er uns das schenkt umsonst. Das heißt, der Reiche und der Arme, alle können kommen, man muss da nichts bezahlen, aber dem Herrn sein Herz schenken. Das ist das Einzige. Herr, nimm du mein Herz, ich möchte dein Kind sein und dir nachfolgen. Vers 2. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Hier ist genau das ausgedrückt, dass viele Menschen an den falschen Quellen trinken, dass sie Ersatzreligionen suchen. Wahrer christlicher Glaube ist ja keine Religion, sondern ist die Offenbarung Gottes, die im Glauben erfahren und erfasst wird. Aber sie machen sich selber Religionen. Jede Religion ist ein Versuch, sich selber zu erlösen. Nicht die Gnade und Offenbarung Gottes anzunehmen, die von oben nach unten uns geschenkt wird, durch seine Güte und seine Souveränität, sondern Religionen versuchen, von unten nach oben eigene Heilswege zu bauen, zu zimmern, aufzurichten, um sich selber emporzuarbeiten, zum Nirvana oder auch zum Himmelreich, zur Auflösung und wie auch immer diese verschiedenen Erlösungs- oder Auflösungswege lauten. Im Buddhismus zum Beispiel ist die Auflösung in das Nichts. Ja, aber das sind alles Religionen, Versuche des Menschen, die zum Scheitern verurteilt sind, weil kein Mensch sich selber erlösen kann, durch noch so viele Leistungen und Werke nicht. Und natürlich auch die Esoterik ist heute sehr verbreitet. Wenn man heute was hört von Wiedergeburt, die Bibel spricht ja von der geistlichen Wiedergeburt, neugeboren aus Wasser und Geist, dann macht die Welt daraus die fleischliche Wiedergeburt, die Reinkarnation. Und das ist ja auch so eine Grundlehre der Esoterik. Du kommst immer wieder auf die Welt und kannst dich höher arbeiten, je nachdem, welches Karma, welche Werke du dir so zusammenzimmerst. Und dann wirst du entweder als Prinz, Prinzessin oder halt als Kakerlake kommen, je nachdem, was du getan hast in diesem Leben. So ganz hart gesagt ist die Lehre von Reinkarnation und Karma. Willst du Prinz sein, dann musst du viel Gutes tun. Willst du Kakerlake sein, dann sei ein ganz mieser Typ und so. Ja. Das glauben die wirklich. Deshalb verehren sie auch die Kühe. Das könnte ja ihre Urgroßmutter sein, die Kuh zum Beispiel. Dieser Glaube oder Aberglaube im Hinduismus und auch in anderen Religionen ähnliches. Ersatzreligionen. Auch der Humanismus ist eine Ersatzreligion. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Aber der Mensch kann ohne Jesus nicht wirklich so gut sein, dass er sich in das Reich Gottes emporarbeiten könnte. Er kann natürlich subjektiv gesehen Gutes tun, nach menschlichem Verständnis, aber in den Augen Gottes reicht kein Werk aus, um das, dass der Mensch ewiges Leben im Himmel hat, weil wir absolut rein und heilig sein müssen. Und wenn wir absolut reingewaschen werden, wenn unser Herz ganz gereinigt ist durch das Blut Jesu Christi, nur dann können wir in den Himmel kommen. Und nur dann sind auch unsere Werke vor Gott als gut geachtet. Der Humanismus ist so gefährlich, weil es eine Selbsterlösungsreligion ohne Jesus als den einzigen Weg zum Vater im Himmel ist. Der Mensch versucht sich selber emporzuarbeiten und sein Ziel ist die Weltbruderschaft, die Menschheitsbruderschaft gemäß der freimaurerischen Doktrin. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Die Europahymne von Schiller, vertont von Beethoven in der 9. Sinfonie. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Warum trinkt ihr an falschen Quellen oder löchrige Zisternen? Verschmutztes Brot, gar kein Brot, kein Lebensbrot, sondern irgendwelche Ersatznahrungsmittel. Ich sage mal, vielleicht zugespitzt, wer immer nur Kuchen oder Nutella isst, der wird auf Dauer nicht gesund bleiben. Der Mensch muss echtes, kräftiges, gesundes Brot und Obst und Gemüse essen, aber nicht diese Produkte, die schon entwertet sind, großenteils. Und so ist es auch da. Man muss zum Original kommen, zum wirklichen Gott, zu Jesus Christus und nicht irgendwelche Ersatzprodukte, die den Menschen zerstören, suchen. Ich will jetzt keine Firma hier schädigen, ja, aber ich hoffe, ihr habt es richtig verstanden. Ich habe selber das durchgemacht als Kind. Ich bin fast nur mit Torten großgewachsen bis 8 Jahren. Dann war ich so krank, dass ich in Kur kommen musste. Und dann habe ich meine Ernährung radikal umgestellt auf gesunde Ernährung. Also daher kam das. Meine Eltern waren damals sehr nachgiebig. Ich habe immer meine Sachertorte und Schwarzwälder Kirsch hingestellt, Tag für Tag so. Und es gibt Kinder, die wirklich sehr einseitig essen. Die kriegen jeden Tag nur Spätzle und Schnitzel, immer das Gleiche. Auch das ist nicht gesund auf Dauer. Man muss ausgeglichen essen. Ja? Aber das ist jetzt nicht mein Thema heute Abend. Jedenfalls das Gesunde, möglichst auch vollwertige Brot und weitere Nahrungsmittel. Und so ist es auch im Glauben. Wir brauchen das Original. Und das ist der einzige wahre Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden und sein Sohn Jesus Christus, der in diese Welt kam, um uns zu erlösen und um unser Herr zu sein. Hört auf mich, hört auf Gott, so sollt ihr Gutes essen, eure Seele soll sich laben an fetter Speise, an echter guter Speise, die wirklich sättigt. Hier sind keine ungesunden Fette gemeint, ja, sondern das, was wirklich satt macht, was den Menschen zufrieden macht, was den Hunger seiner Seele stillt. Augustinus, ich teile nicht alles, was er gelehrt hat, aber der hat mal gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, o Herr, in dir. Das ist gewisslich wahr. Vers 3. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Das ist das Evangelium, schon im Alten Testament, schon bei den Propheten. Da steht nichts von Werken, du musst das und das und das tun, die ganzen Gebote einhalten. Sicher, das steht auch in der Bibel. Aber es ist immer die Folge des Glaubens, dass wir gern das tun, vom neuen Bund her gesehen. Das mosaische Gesetz hält uns einen Spiegel vor. Das musst du tun, aber du kannst es nicht, deshalb gehst du verloren. Und deshalb brauchen wir das Evangelium, die frohe Botschaft. Jesus hat es alles für uns erfüllt und er wäscht uns rein und von seiner Kraft her können wir die Erlösung bekommen. Und deshalb gilt es, zu hören, was Gott sagt, hinzuhören. Die Botschaft wird verkündigt. Der Glaube kommt aus dem Hören, lesen wir im Römerbrief. Hört, dann wird eure Seele leben. Ihr kennt sicherlich die Begebenheit von Maria und Martha. Die Martha, die hat alles getan für Jesus und die Jünger, damit sie Essen hatten, damit es ihnen gut ging, äußerlich. Aber die Maria, die hat pausiert und hat sich zu den Füßen Jesu gesetzt, hat zugehört, was er gelehrt hat. Wer hat jetzt richtig gehandelt? Ihr kennt die Antwort. Maria, sie hat das gute Teil erwählt. Das heißt nicht, dass Martha jetzt völlig falsch gewesen wäre, aber sie hat die Prioritäten falsch geordnet. Das Allerwichtigste ist zunächst mal zuzuhören, was Jesus sagt, was Gott sagen möchte und dann erst zu handeln. Hätte Martha auch zugehört, dann hätten sie nachher alle zusammen das Essen dann noch gemacht, aber erstmal die Botschaft gehört. Und so ist auch meinem Leben gewesen, bevor ich gläubig war. Ich war ein blinder Aktivist in der grünen ökologischen Bewegung und das ist ja nicht alles falsch, aber ich habe ohne Glauben an Gott versucht, die Welt zu retten. Hätte ich auf die Bibel gehört, auf Jesus, hätte ich gewusst, ich kann die Welt nicht retten. Ich kann nur beten, dass viele Menschen zum Herrn kommen, kann dazu beitragen, sie einladen. Und dann wird sich auch von den einzelnen Herzen her einiges verändern, ja, wenn viele gläubig sind, an Jesus glauben. Und das ist die richtige Reihenfolge. Erst zuhören, erst beten und dann arbeiten. Und das steht auch hier, hört, hört, so wird eure Seele leben. Das heißt nicht, dass wir dann untätig bleiben auf Dauer. Natürlich wird das Hören dann auch zur Tat, aber in der richtigen Reihenfolge. Habt ihr das verstanden? Auch die Benediktiner, da teile ich auch nicht alles, aber die haben doch auch einen richtigen Satz geprägt. Ora et labora, bete und arbeite in dieser Reihenfolge. Erst hören im Gebet auch, was Gott sagt und dann an die Arbeit gehen. Ja, dann lesen wir weiter. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Es gibt verschiedene Bundesschlüsse in der Bibel. Es wäre jetzt ein wochenfüllendes Thema, die verschiedenen Bündnisse. Der Noachitische Bund, der Abrahamsbund mit der Beschneidung, der Mosaische Bund am Sinai mit den ganzen Gesetzesoffenbarungen. Aber hier geht es jetzt um den ewigen Bund. Das ist Prophetie schon auf Jesus Christus hin. Und da gibt es natürlich eine ganz wichtige Parallelstelle. Die Bibel erklärt sich ja selber, deshalb immer wieder die Parallelen. In Jeremia Kapitel, wer weiß es? Sehr gut, 31. Das wollen wir auch als Parallele lesen. Da wird es noch deutlicher, was hier ja nur kurz erwähnt wird. Jeremia 31, 31 bis 34. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Also nicht wie der mosaische Bund, der Gesetzesbund. Denn sie haben meinen Bund gebrochen. Die konnten es gar nicht halten, die ganzen Gebote. Ja? Der Mensch hat hier einen Spiegel und erkennt seine Unfähigkeit. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Nicht mehr auf Tafeln, sondern ins Herz, ins Gewissen legen, dass der Geist Gottes es ihnen im Herzen offenbart. Und ihr wisst ja, das Doppelgebot der Liebe, das ist alles zusammengefasst. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzem Gemüt, und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. In das Herz gelegt, das Zentrum des Bundes Gottes. Und weiter lesen wir, also auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Das ist der Gnadenbund in Jesus Christus, die Sühnung der Sünde durch das Kreuzesopfer auf Golgatha. Und auch das schon bei den Propheten verheißen. Viele Jahrhunderte zuvor. Wir gehen zurück zu Jesaja. Jeremia wäre auch mal ein wichtiger Prophet zu betrachten, ist alles wichtig. Also dieser ewige Bund, der nicht enden wird, wo das, der Wille Gottes ins Herz geschrieben ist. Und die, die den Herrn lieb haben, werden ewig mit Gott vereint sein im neuen himmlischen Jerusalem. Die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind, werden hier genannt. David, da ist immer gemeint die davidische Linie, die in den Messias mündet. Also die Gnade, die durch Jesus Christus erschienen ist. Und jetzt wird David, beziehungsweise diese davidische Messiaslinie, zum Zeugen angerufen. Im nächsten Vers 4. Siehe, ich habe ihn, nämlich David, zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Das heißt, ich verstehe das so, ist nicht alles so leicht zu verstehen, aber dass David auf dem Thron sitzen wird im tausendjährigen Friedensreich in Gestalt des Messias Jesus. Jesus wird er als der Sohn Davids bezeichnet, ist einer seiner vielen Würdetitel, die er bekommt, auch im neuen Bund. Und er ist also der Fürst und Gebieter von Völkern, nicht nur Israels und Judas, sondern aller Nationen. Das Evangelium wird er verkündigt, beginnend von Jerusalem über Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. So lesen wir in der Apostelgeschichte. Vers 5, und das ist auch hier jetzt aufgegriffen, diese Ausweitung des Evangeliums. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst. Und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn, deines Gottes und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Hier steht jetzt ein Volk, aber ich verstehe so, dass das auch alle Heidenvölker letztendlich sind, die vorher nicht zum erwählten Bundesvolk des Alten Testaments gehört haben. Allen Nationen wird die frohe Botschaft verkündigt vom Heil und vom ewigen Leben. Und jetzt kommt wieder der Aufruf in Vers 6. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Auch hier eine Parallelstelle im Neuen Testament. Ist ja immer das Interessante, dass wir sehen, wie aktuell Jesaja ist, auch im Blick auf das Neue Testament. Und zwar Römerbrief, Kapitel 10, Vers 13. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Dann heißt es noch weiter, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und vorher noch ein Zitat von Jesaja, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also es hängt alles zusammen, das Wort Gottes, alter Bund, neuer Bund und die Propheten und die Apostel und so weiter. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Da steht auch ein solange und dass es mal endet. Das heißt, im Buch Hiob lesen wir, dass Gott zweimal oder dreimal einen Menschen ruft und wenn er dann nicht die Heilsbotschaft annimmt, dann kann es irgendwann zu spät sein. Das heißt, in Galater 6 steht auch, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Deshalb wollen wir unseren lieben Mitmenschen, unseren Verwandten und Freunden immer wieder von Jesus erzählen. Es kann sein, dass sie ablehnend reagieren oder dass sie es annehmen. Man kann auch mehrfach sagen, aber wenn sie dauerhaft ablehnen, irgendwann ist es zu spät. Ja, das muss man auch sich ganz klar sein. Und dann gibt es aber auch andere Menschen, denen wir das Evangelium weitergeben können. Es gilt auch irgendwann, den Staub von den Füßen zu schütteln und zu sagen, andere Menschen sind offener, dann sage ich es denen. Aber ich habe dir es gesagt, du weißt jetzt alles. Wenn du mal vor dem Thron Gottes stehst, dann wird Gott dir sagen, der Bruder so und so, die Schwester so und so hat dir die rettende Botschaft verkündigt. Warum hast du Jesus nicht angenommen? Geh hin in das Feuer der ewigen Qual. Es wird sehr hart sein. Ich habe das auf der Straße genauso schon manchen Menschen gesagt, wo ich kurze Gespräche hatte, die Traktate abgelehnt haben, christliche Flyer. Gesagt, also ich habe es Ihnen jetzt erklärt, den Heilsweg, wenn man in den Himmel kommt. Aber wenn Sie es ablehnen, dann wird Gott Sie einmal fragen, mein Bote Lothar Gassmann hatte ja doch am so und so vielen in Pforzheim auf dem Leopoldplatz den Heilsweg gesagt, aber du wolltest nichts davon wissen, warum hast du mich abgelehnt? Also nicht ich werde abgelehnt, Jesus wird abgelehnt. Das müssen wir verkraften, wenn die Leute das ablehnen. Die lehnen ja nicht uns ab, die lehnen Jesus ab. Aber das ist viel schlimmer, wenn sie mich ablehnen würden, das wäre nicht schlimm. Aber wenn sie Jesus ablehnen, dann ist es schlimm für sie. Deshalb, wir sind Boten an Christi Stadt, lasset euch versöhnen mit Gott. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Schiebt es nicht auf die lange Bank. Die lange Bank, das ist das liebste Möbelstück des Teufels. Ruft ihn an, während er nahe ist. Das ist die Bekehrung, die daraus erfolgt. Die Umkehr vom alten Leben hin zu Jesus Christus. Sich abwenden von dem Weg der Sünde und der Verlorenheit, Kehrtwendung machen hin zum Himmelreich. Wir sind auch als Christen nicht vollkommen, aber wir sind auf dem vollkommen richtigen Weg mit dem Herrn Jesus, auf dem schmalen Weg zum Himmelreich. Und wenn wir trotzdem gesündigt haben, dann gilt es, nicht liegen zu bleiben. Der Teufel einem einreden, du kannst nicht mehr aufstehen, du bist so elender Typ. Ja? Nein, dann gilt es, den Herrn um Vergebung zu bitten, aufzustehen und weiterzugehen. Das ist unser Christenleben. Es ist immer noch der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Aber wir sollen fröhlich weitergehen. Und dann gilt auch nach der Bekehrung und geistlichen Wiedergeburt, wenn der Geist Gottes ins Herz kommt, gemäß Johannes 3, dann gilt es, dem Herrn auch nachzufolgen. Davon spricht die Bibel auch, das neue Leben in Christus zu führen und in der Heiligung zu wandeln. Heiligung heißt, sich absondern von dem, was in der Welt Sünde ist, von dem, was in der Welt böse ist, was Gott nicht gefällt. Heilig dem Herrn, das hatten die Priester früher als Kopfhund auf dem Stirn stehen in Israel. Das heißt, sie wollten abgesondert sein von allem Bösen und wirklich dem Herrn Jahwe dienen. So sollten wir an sich auch eingestellt sein. Wir sollten so im Gebet mit dem Herrn Jesus, mit Gott verbunden sein, dass wir gewissermaßen die geistliche Waffenrüstung tragen, so den Schild des Glaubens, den Helm des Heils, diesen ganzen Schutzschild gegen die Angriffe Satans, dass wir die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Nachzulesen in Epheserbrief Kapitel 6. Und das gilt jetzt, was hier in Vers 7 steht, die Nachfolge Jesu nach der Bekehrung. Der Gottlose, oder auch der Gesetzlose wird übersetzt manchmal, verlasse seinen Weg, das heißt, er folge dem Herrn nach und höre auch auf seinen Willen. Und der Übeltäter oder der Frevler verlasse seine Gedanken, seine gottlosen und frevlerischen, lästerlichen Gedanken. Er kehre um zu dem Herrn, so wird er, nämlich der Herr, sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ja, wenn wir an unsere Vergangenheit schauen, wie viel haben wir gesündigt, falsch gemacht, bei Gott ist viel Vergebung. Aber wir müssen einmal im Leben die Entscheidung treffen, umzukehren zu ihm. Und wenn wir schwach geworden sind, dann gilt es wieder neu, den Herrn um Kraft zu bitten, aufzustehen und weiterzugehen. Und jetzt kommt dieser bekannte Vers, wie gesagt, es hängt an vielen Wänden, so als Kalenderspruch. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, wir müssen uns jetzt fragen, worauf sind denn unsere Gedanken gerichtet als Menschen? Für uns ist sehr einflussreich das, was wir hier sehen, hören, fühlen, mitbekommen, durch unsere Mitmenschen, durch die Presse, durch die Medien, durch Ereignisse im Beruf, in der Familie. Aber die Gefahr ist, dass das Denken nur um das Irdische kreist, nur um das Innerweltliche, Immanente. Gottes Gedanken sind da ganz anders. Ja, Gott kommt so weit zu uns herab, dass er sogar seinen Sohn in diese Welt sendet. So hat er sich erniedrigt, damit er mitfühlen konnte mit unserer Schwachheit. Und doch ist Gott und sein Denken unendlich viel höher als unser begrenzter Horizont. Und Gott möchte aber, dass wir unsere Gedanken nicht nur auf das Irdische richten, das müssen wir auch tun. Wir müssen hier wirtschaften und planen, unseren Nächsten dienen, sie versorgen, unsere Arbeit treu ausführen. Das ist ganz klar. Aber gleichzeitig sollte der Blick eben nicht nur in die Horizontale gerichtet sein, sondern in die Vertikale, nach oben, zum Herrn, zum Schöpfer. Wie traurig, wenn ein Mensch nur um das Irdische kreist. Ja, wird das Essen reichen, werde ich morgen noch Arbeit haben. Diese Sorgen machen den Menschen kaputt, der nur das Irdische sieht. Aber wie gut, wenn man weiß, egal was ich hier auf der Erde erlebe, wie die Umstände sind, wie das Schicksal, das, was Gott schickt, ist das ja, mich so führt. Ich bin in Gottes Hand geborgen. Ich habe den Draht nach oben. Er hält mich an seiner Hand fest, egal wie dreckig es mir auf der Erde geht, weil ich sein Kind bin. Und ich weiß, wo ich hinkomme, wenn ich mal aus diesem Jammertal herauskomme, dass ich erlöst bin durch den Glauben an Jesus Christus, durch sein Blut und dass ich beim Herrn im Himmel sein darf. Gott hat Segenswege für uns bereit. Liebeswege. Er möchte, dass wir ihn lieben, ihm dienen, ihm nachfolgen, ihm Freude machen. Und das heißt eben auch, dass wir an den Gedanken Gottes Anteil bekommen, wenn wir so leben und so gesinnt sind, über das Irdische hinausschauen. Und dann kommt ein schönes Bild aus der Schöpfung im Zusammenhang mit dem Wort Gottes. Vers 10 und 11. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde gedrängt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso wie dieser Regen, dieser Wasserkreislauf, ja, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Bleiben wir zunächst mal bei dem Bild aus der Schöpfung. Wir alle kennen, denke ich, den Wasserkreislauf. Geht irgendein Wasseratom verloren auf der Erde? Nein, höchstens wenn irgendeine Rakete im Weltraum was mitnimmt, das ist dann weg, aber so viel ist das bis jetzt zum Glück nicht. Aber alles Wasser hier ist immer wieder im Kreislauf. Nicht? Das wissen wir, das sind Wolken, durch die Sonne und die Kondensation ist das Wasser aufgestiegen in Wolken, dann regnet es sich wieder ab, dann geht es in die Bäche und dann die Flüsse, es wird getrunken, es wird auch wieder ausgeschieden, ja, ganz nüchtern, dann geht es wieder in die Erde, in die Kläranlage, aber es wird wieder Wasser, verdunstet wieder, geht wieder in die Wolken, regnet sich wieder ab. Also wir haben ja das gleiche Wasser wie zur Zeit der Sintflut zum Beispiel. Damals wurden aber die Brunnen der Erde geöffnet, das ganze Grundwasser kam hoch und die Atmosphäre hat sich abgeregnet, die wahrscheinlich vor der Sintflut viel dichter war, was auch erklärt, dass die Menschen viel älter wurden. Die hatten besseres Erbgut und auch nicht so viel Strahlung, weil mehr Wolken waren, viel dichtere Atmosphäre. Und das erklärt so auch das höhere Lebensalter vor der Sintflut. Nachher nimmt es ja rapide ab. Sehr interessant. Ich habe in meinem Buch Schöpfungssintflut Babylon das alles ausführlich erklärt, was da draußen auch liegt. Und das ist dieser Wasserkreislauf. Es ist heute immer noch das gleiche Wasser da wie zur Zeit der Sintflut. Nur ist es jetzt wieder in den Ozeanen und im Grundwasser. Es kommt jetzt nicht alles mit einem Mal wieder zum Vorschein. Gott hat ihm seine Grenze gesetzt, ja, an den Stränden, an den Ufern, sodass keine Wasserflut mehr kommt. Aber es wird eine Feuerflut kommen, so steht es im 2. Petrusbrief. Und vielleicht ist die Klimaerwärmung, von der so viel geredet wird, ein kleiner Vorbote davon. Jedenfalls, das ist jetzt dieses Bild aus der Schöpfung, was ja Realität ist, nicht nur ein Bild, es ist einfach eine Beschreibung dessen, was Gott bezüglich des Wasserkreislaufs gemacht hat. Und wichtig ist ja hier, dass dieser Regen oder Schnee vom Himmel fällt und erst dann wieder dahin zurückkehrt, also dann erst wieder kondensiert wird, wenn er vorher seine Wirkung gebracht hat, nämlich die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht. Das ist der Hauptauftrag, damit hier alles wächst. Und dann kann der Sämann Samen einpflanzen und Brot ernten. Dann können die Tiere leben, die Menschen leben und das Leben geht weiter. Und genauso wie dieser fruchtbringende Regen, dieses Wasser, das vom Himmel fällt, genauso, so schreibt hier das Wort Gottes in Vers 11, genauso soll auch mein Wort sein, spricht Gott, das aus meinem Mund hervorgeht. Das ist also wie ein fruchtbringender Regen. Und jedes Land, wo es wenig regnet, weiß, wie schlimm das ist, wenn diese Dürre kommt, diese Trockenheit, wenn nichts mehr wächst, wenn die Menschen verdursten müssen. Das heißt, praktisch, wir brauchen, genauso wie wir den Regen brauchen, brauchen wir das Wort Gottes, das lebendige Wort. Das Wort Gottes ist zunächst der Herr Jesus Christus selber. Er wird in Johannesevangelium Kapitel 1 als das Wort bezeichnet. Und natürlich ist das Wort Gottes, die Offenbarung Gottes durch seine Boten, durch seine Propheten und Apostel, was wir jetzt empfangen in Gestalt der Heiligen Schrift der Bibel von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Danach ist diese Offenbarung abgeschlossen. Aber drittens wird das Wort Gottes verkündigt durch bibeltreue Verkündigung auch heute. Da, wo das Wort Gottes bibeltreu verkündigt wird, wird das Wort Gottes auch lebendig für uns in der Predigt und kann den Menschen von Sünde überführen, kann das Leben erneuern, kann Trost zusprechen, aber auch Ermahnung. Und wir brauchen dieses Wort. Wir brauchen klare bibeltreue Verkündigung. Und wenn das Wort bibeltreu verkündigt wird, dann, so steht es auch hier, wird es nicht leer zu Gott zurückkehren, sondern Frucht bringen. Menschen, die zu Gott kommen, die zu Jesus kommen, die eingesammelt werden als Ernte für die Ewigkeit. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Aber dazu ist eine klare Verkündigung notwendig, die keine Abstriche am Wort Gottes macht, die nichts hinzufügt, aber auch nichts wegtut vom Wort Gottes. Ihr müsst, wenn ihr in einer Gemeinde prüft, ob die Bibel treu ist, auch mal hören, was da nicht gepredigt wird, was alles ausgelassen wird. Auch das ist sehr interessant. In vielen Kirchen wird heute nichts mehr gesagt von der Hölle, von der ewigen Verdammnis, auch von Buße, von Heiligung. Ja, es wird oft nur vom lieben Gott geredet, der alle lieb hat und alle in den Himmel holt und solche Irrlehren. Ja, das ist furchtbar. Es gibt keinen lieben Gott, es gibt nur Gott, der Liebe ist. Inmitten seines Gerichts. Das hat nichts mit dem lieben Gott, mit dem Hampelmann oder irgend sowas zu tun. Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage. Ja. Man macht Gott so zu einer Art Wunscherfüller, der alles so schön päppelt und so in Watte packt. Nein, Gott ist heilig. Wir dürfen Gott uns nicht irgendwie humanistisch verniedlicht vorstellen. Er kann auch sehr hart sein in seinem Gericht. Gott ist Gott und nicht so, wie wir Menschen ihn uns vorstellen wollen. Gott hätte es nicht nötig, das klingt jetzt sehr hart, nicht nötig, irgendeinen von uns zu retten. Hat Gott nicht nötig. Er tut es nur aus seiner freien Gnade und Barmherzigkeit raus, dass er einlädt, wer zu mir kommen will, der trinke das Lebenswasser, so wie wir es gehört haben. Und der Mensch, der es annimmt, der sich reinwaschen lässt durch das Blut Jesu, der wird gewürdigt, in die Gemeinschaft zu Gott zu kommen. Und wer es ablehnt, ja, dann schickt Gott das ewige Feuer. Das ist Gottes Realität und nicht das, was der Humanismus raus machen will. Das heißt, im Neuen Testament ist es schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also bitte legt alle falschen Gottesbilder ab. Wird es in euren Kirchen auch so gepredigt? Dann habt ihr es zum letzten Mal gehört, was ich jetzt gesagt habe. Ganz ehrlich, habt ihr es überhaupt schon mal gehört? Aber so steht es in der Bibel. Oder nicht? Steht es so nicht in der Bibel? Doch. Wir müssen die ganze Bibel predigen. Dann werden die Leute sich auch bekehren, wenn sie wissen, wie ernst diese Situation ist. Und nicht, wenn man sagt, na ja, du bist ja als Säugling da mal beträufelt worden mit ein paar Tropfen Wasser und dann kommst du in den Himmel, egal wie du lebst und so, ja, so zugespitzt gesagt. Da wird doch jeder heute den Himmel gelobt. Aber welche Schuld laden solche falschen Verkündiger auf sich, die überall nur Friede, Freude, Eierkuchen verkündigen? Es ist furchtbar. Ich möchte nicht in der Haut solcher falschen Propheten stecken, die von den Kanzeln den Leuten einreden, ihr seid alle gerettet. Furchtbare Lehre. Das Wort muss so verkündigt werden, wie es in der Bibel geschrieben steht. Und in der Bibel steht, dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist, dass Gott zürnen kann, wo Menschen sein Wort übertreten, wo sie nicht den Sohn annehmen. Die nicht geschrieben sind im Buch des Lebens, die werden sein im feurigen Pfuhl. So steht es in Offenbarung 20 bis 22 immer wieder. Draußen sind die Lügner, draußen sind die Unzüchtigen, draußen sind die Hurer, draußen sind die Mörder, draußen sind die Götzendiener. So lesen wir es ganz am Ende, wo vom himmlischen Jerusalem die Rede ist. Das wird oft ausgelassen in Predigten, diese Verse. Man liest da nur wunderbar, keine Krankheit mehr und so. Und aber wer alles draußen ist, das lässt man dann vornehm weg. Aber Gott sei Dank, wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu und dann haben wir Zugang zum Himmelreich. Nur die, die reingewaschen sind durch das Blut Jesu Christi. Und deshalb müssen wir hinausgehen und die Menschen warnen, dass sie das nicht alles so auf die leichte Schulter nehmen. Und die Hölle ist ein Ort endloser Qual. Ja, das kann sich ein Mensch nicht vorstellen. Auch das wird nicht mehr gesagt. Aber das müssen wir den Menschen sagen, damit sie wissen, worum es geht. Man hört oft auf der Straße, naja, da geht es ja fröhlich zu, da ist schön warm, da friert man nicht. Ja, das wird durch die Massenmedien und durch Karnevalsschlager den Leuten suggeriert, aber das hat nichts mit der wirklichen Hölle zu tun. Das ist ein Ort, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt, so sagt der Herr Jesus mehrfach in den Evangelien. Nicht erlischt, obwohl viele sagen, irgendwann geht das Feuer doch aus. Aber so steht es nicht da, ich kann das nirgends finden. Ja, also soweit, deshalb ist es wichtig, das Wort wird nicht leer zurückkehren, sondern ausrichten, was Gott gefällt und durchführen, wozu er es gesandt hat. Aber nur, wenn es in Vollmacht verkündigt wird und ohne irgendwelche Abstriche. Und so steht auch im Neuen Testament in 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 5, ein Aufruf des Apostel Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus und auch an uns alle. Da steht, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird. Da haben wir es auch wieder, ja, Gericht. Der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, zur Zeit oder zur Unzeit wird auch übersetzt. Also auch dann, wenn sie es nicht hören wollen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Genau das, was wir heute haben, diese Zeit, wo nur verkündigt wird, was die Leute hören wollen. Sie werden die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüstern Lehrer beschaffen, weil sie empfindsame Ohren haben. Oder Luther übersetzt, wonach ihnen die Ohren jucken. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden, den Mythen, Märchen, Fabeln zuwenden. So wie Trevermann oder Anselm Grün und solche beliebten Autoren, die den Leuten das Heitere vom Himmel versprechen, wenn sie nur ihre eigene Psyche kitzeln. Und dann heißt es weiter, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst treu aus. Ja, dann kommen die letzten zwei Verse, Jesaja 55. Ich hätte gern das ganze Jesaja-Buch mit uns betrachtet, aber das schaffen wir nicht. Aber doch wenigstens einige wichtige, markante Kapitel. Dann der Blick, diejenigen, die erlöst sind, wie wird es ihnen gehen? Ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten, und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Hier ist die Zukunft der Erlösten genannt und wieder in mehreren Stufen. Die Heimkehr aus der Gefangenschaft, es klingt sich auch an, aus der babylonischen Gefangenschaft, aus der assyrischen Deportation, die ja immer auch im Hintergrund steht, zur Zeit des Jesaja oder in der Zeit, die da bald darauf gefolgt ist, prophetisch vorausgesagt alles. Aber auch die Zeit des tausendjährigen Friedensreiches nach der Schlacht von Harmagedon, wo auch Fruchtbarkeit sein wird, wo die Lebensdauer verlängert wird, wo Menschen und Tiere friedlich leben miteinander, weil Satan gebunden ist. Alles das haben wir ja schon gehört im Propheten Jesaja, im Kapitel 11 zum Beispiel. Und das wird Freude sein, das wird Friede sein. Und hier wird so schön bildhaft gesagt, die Berge und Hügel werden in Jubel ausbrechen und die Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Das ist ein poetischer Ausdruck für die Freude, die da herrschen wird, dass sogar die Natur sich freuen wird. Und dann auch die neue Fruchtbarkeit in Israel, die auch jetzt schon sich ankündigt, auch durch menschlichen Einfluss, indem sie Bewässerungsanlagen bauen. Aber um wie viel mehr wird das noch im tausendjährigen Reich sein und in ganz anderer Dimension dann im himmlischen Jerusalem. Da ist übrigens auch die Rede vom Baum des Lebens, also auch diese Symbolik. Aber hier auch wirkliche Bäume, denke ich. Gerade im Millennium, wenn es dann heißt, statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten. Dazu auch eine Parallelstelle, das ist die letzte für heute, aus Jesaja 41, die Verse 17 bis 20. Da wird es noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Es wird ja immer wieder auch mit Wiederholungen nochmal vertieft innerhalb der Propheten, was gesagt wird. Deshalb muss man es immer im gesamten Kontext betrachten. Jesaja 41, 17 bis 20. Da wird noch ausführlicher gesagt, was da alles an Fruchtbarkeit kommen wird. Ja, ich habe es jetzt auch aufgeschlagen. Da steht ab Vers 17, die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keines. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich lasse Ströme hervorbrechen auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Ich setze Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume in der Wüste. Ich pflanze Wacholderbäume, Platanen und Zypressen miteinander in der Steppe, damit alle miteinander es sehen und erkennen und es sich zu Herzen nehmen und ermessen, dass die Hand des Herrn dies gemacht, dass der Heilige Israels es geschaffen hat. Wenn man heute nach Israel kommt, sieht man schon einen Anfang, wie in der Wüste, etwa im Jordangraben, auch durch menschliche Technik, ist nicht ausgeschlossen, Bewässerungsanlagen sind, wie viele Pflanzen wachsen, Orangen und alles Mögliche. Und Gott wird es auch auf übernatürliche Weise machen, dass plötzlich Quellen hervorbrechen und am bekanntesten auch bei Propheten Hesekiel, dass sogar aus dem Tempel eine Quelle strömen wird, die die Wüste fruchtbar macht, dass sogar das tote Meer wieder lebendig wird, dass Fische darin sind und die Fischer von Engedi ihre Angeln auswerfen. Prophet Hesekiel, wenn das nachlesen. Diese Zeit wird kommen, aber noch leben wir in der Endzeit, wo erstmal das Böse ausreift, wo der Antichrist sich ankündigt, wo die Gemeinde auf ihre Entrückung wartet. Aber dann werden wir mit dem Herrn herrschen im tausendjährigen Reich, alle Überwinder und auch alle Gläubigen der Jahrtausende, die dem Herrn Jesus nachgefolgt sind und weiterhin nachfolgen. Und es wird eine herrliche Zeit sein. Ich freue mich schon, wenn ich im Millennium mit dem Herrn Jesus sein werde und wir alles dieses auch mit eigenen Augen sehen dürfen und natürlich dann auch in der himmlischen Herrlichkeit. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet, soweit es möglich ist. Lieber Heiland, wir haben den Ruf gehört, kommt zum lebendigen Wasser, solange es noch möglich ist. Und sollte jemand hier sein, der noch nicht dein Kind ist, dann sprich doch auch zu diesem Herzen, ja, komm, bevor es zu spät ist. Denn der Mensch soll das nicht auf die lange Bank schieben, Herr. So danken wir dir für dein Wort, das wir auch schon im Alten Testament hören durften, die Einladung zur Umkehr, zum neuen Leben, und loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Amen.